Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Guten Tag, Deutschland.
It's got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got spice.
Nach den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
Sie hören das Intro von Rise and Shine. Rise and Shine, das ist der Wirt-Deutsche Podcast, nominiert für den Grimme Online Award, der heute Abend verliehen wird. In diesem Podcast erzählen zwei Journalistinnen von ihren Erfahrungen als Kinder vietnamesischer Einwanderer in Deutschland. Manchmal sind auch Gäste da, die miterzählen. Ja, aber immer da sind jedenfalls Minthu Tran und Vanessa Wu.
Wenn man Menschen wie uns kennenlernt, dann kann man uns begrüßen.
Zum Beispiel, hallo.
Hey.
Grüß Gott.
Grüß dich.
Servus.
Huhu geht auch, ist ein bisschen schräg.
Aber bitte nicht mit Ni Hao.
Auch nicht mit Konnichiwa und auch nichts mit Ching Chang Chong.
Ja, in diesem Sinne ein fröhliches Hallo, Hallo.
Hallo, hallo.
Wer sagt denn bitte Ching Chang Chong zur Begrüßung?
Auch random Leute auf der Straße.
Ja, überraschend viele. Also ich würde sagen, jede zweite Woche gibt es irgendeinen Typen, der es extrem lustig findet, uns einfach so ein Ching Chang Chong entgegenzuschmettern.
Aber Alter. Zu welcher Gelegenheit? So an der Supermarktkasse oder auf einem Marktplatz?
Meistens auf offener Straße. Manchmal kombiniert mit zusammengefalteten Händen und einem Nicken. Also das ist das, was Leute wohl angemessen finden, wenn sie asiatische Menschen hier in Deutschland sehen.
Wie reagieren Sie darauf?
Oft verdrehe ich die Augen. Es kann sein, dass ich mal ein bisschen aggressiv werde, wenn ich merke, dass es wirklich extrem, extrem respektlos ist und sie sich wirklich lustig machen. Und ja, es kommt drauf an, es kommt auf die Situation an, es kommt auch darauf an, wie ich mich gerade fühle. Manchmal habe ich auch einfach keine Energie, mich damit auseinanderzusetzen, ignoriere sie einfach. Manchmal zeige ich ihnen einen bösen Finger und gehe weiter. Und ja, genau, es kommt halt immer drauf an, in welchem Zustand ich mich gerade befinde.
Neben diesem nennen wir ihn Ching Chang Chong Moment. Was sind weitere Gründe, warum es Ihren Podcast braucht? Warum war es Ihnen wichtig, den zu machen?
Als wir aufgewachsen sind, gab es ziemlich wenige Menschen wie uns in den Medien und das hat uns gefehlt. Wahrscheinlich nicht sehr aktiv, aber immer wenn wir irgendwas gesehen haben, dann waren wir so total gefangen darin und geflasht und haben total aufgeschaut. Sogar wenn es ein Model bei Germany's Next Topmodel war, obwohl wir gar nicht beide irgendwie Models werden wollten oder so. Und wir haben einfach gemerkt, wir sind in so einem Vakuum aufgewachsen, was Geschichten angeht, was aber auch Sichtbarkeit angeht. Und dachten uns, dass wir dieses Vakuum irgendwie gerne füllen würden. Wir würden gerne selber herausfinden, naja, welche Geschichten würden wir denn über uns erzählen, die nicht von diesem ganz äußeren Blick erzählt werden, wenn sie überhaupt erzählt werden. Und das finden wir gerade in dem Podcast Stück für Stück heraus. So, was interessiert uns eigentlich? Was macht uns eigentlich auch noch aus?
Sie sprechen über Identität, über Rassismus, über Bubble Tea, Schweinebäuche und Philipp Rösler. Das ist jetzt eine ganz grobe Auswahl der Themen. Genau. Welches dieser Themen ist Ihnen denn besonders wichtig?
Ich glaube, eine unserer Lieblingsfolgen ist Armut und Aufstieg. Da sprechen wir viel darum, wie es ist, das Milieu zu wechseln, weil bei uns beiden war es so, als unsere Eltern gekommen sind, hatten sie gar kein Geld. Meine Eltern haben im Asylbewerberheim gelebt, Minthus Eltern waren Vertragsarbeiter in der DDR und sie mussten ihr Leben quasi komplett nochmal von vorne aufbauen. Und das haben sie auch sehr gut gemacht und sehr viel in unsere Bildung investiert. Das wiederum hat aber dazu geführt, dass wir uns sehr von unserem Milieu irgendwann entfremdet haben. Man geht dann irgendwann aufs Gymnasium und kann den Eltern nicht mehr erklären, was man eigentlich genau macht. Im Studium wird das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter, wenn man nicht so handfeste Dinge macht wie Medizin oder Jura zum Beispiel. Und dann haben wir auch gemerkt, stecken wir ökonomisch inzwischen in einer ganz anderen Situation. Wir können uns leisten, so draußen essen zu gehen und solche Dinge zu machen und kommen aber ständig mit einem schlechten Gewissen nach Hause. Und das thematisieren wir eben in einer Folge, wie es ist, sein Milieu so komplett auszuwechseln, wo sich auch beide Milieus nicht mehr verstehen, sprachlich und kulturell und auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, wie man das auch beides miteinander versöhnen kann vielleicht.
Das ist ja auch nichts, das uns als Wirtdeutsche, ein Problem, das uns Wirtdeutsche exklusiv betrifft. Das ist ja ein Ding, das auch Arbeiterkinder kennen, die dann studieren und das Milieu wechseln. Und ganz oft sind das, finde ich, eher, klar, sie sind aus unserer eigenen persönlichen Perspektive als Wirtdeutsche, aber ich glaube, sehr viele Menschen können sich damit identifizieren und hineinversetzen. Geschichten, die irgendwie zeigen, okay, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören oder irgendwie verschiedene Kulturkreise zu haben. Es kann ja auch sein, dass Bayerisch und Hochdeutsch irgendwie verschiedene Kulturkreise sind. Ich finde, Leute sagen uns immer, hey, warum sollten wir euren Podcast hören? Wir sind ja keine Wirtdeutsche, aber es sind, finde ich, Geschichten, die universell verständlich und nachvollziehbar sind.
Übertragbar sind auch. Ja, ich habe mir heute Morgen die Folge angehört mit 10 Tipps für Nicht-AsiatInnen, für ein gutes, nicht diskriminierendes Zusammensein mit AsiatInnen. Mhm. Angefangen, wie schon gehört, bei der Begrüßung eben. Ich hatte 2 Eingaben. Die erste war, indem sie sowas sezieren, auseinandernehmen, reproduzieren sie ja, was sie als diskriminierend empfinden. Und zweitens, das führt dann zur Frage, wenn man das alles selbst erlebt hat und immer noch erlebt, wie schwer ist es dann manchmal eine Distanz zu finden? Eine, die schützt, eine vielleicht auch journalistische Distanz.
Also ich glaube, zur zweiten Frage erstmal, dass wir nicht über alles das sprechen könnten, wenn wir nicht schon eine Distanz gewonnen hätten. Also wir sprechen nicht aus unmittelbarer Betroffenheit heraus, sondern wir haben uns beide jahrelang mit diesen Themen beschäftigt, auch akademisch und zum Beispiel sowas wie Diskriminierung einfach auf aus verschiedenen Perspektiven uns angeschaut, auch viel im Austausch mit anderen. Dadurch können wir, glaube ich, das Thema erst so runterbrechen und auch mit Humor behandeln, was wir machen. Wir versuchen nicht wütend zu sein und nicht die ganze Zeit Forderungen zu stellen, sondern auch ein bisschen mit Selbstironie an diese Themen heranzugehen. Wenn es darum geht, was wir reproduzieren, wir achten ziemlich genau darauf. Also wir sprechen immer wieder über rassistische Gewalt zum Beispiel, die uns erfährt, aber die manchmal auch von Menschen aus unseren Communities ausgeht, zum Beispiel gegenüber schwarzen Menschen. Und wir machen es so, dass wir frei drauf losreden und im Nachhinein noch gucken, war irgendwas davon problematisch, und das schneiden wir dann zum Beispiel raus. Also wir wollen nicht zu viel Gewalt reproduzieren, weil manchmal braucht es gewisse Geschichten und Anekdoten, um das Thema überhaupt zu verstehen.
Man muss die Dinge beim Namen nennen, und das ist noch eine andere Stelle, an der ich sehr hängen geblieben bin in der aktuellen Folge. Der Name, Frau Tarn, Sie haben Ihren von der Aussprache her ans Deutsche angepasst, ja. Und Frau Wu, Sie haben Ihren ganz geändert. Mhm. Warum?
Das ist eigentlich ganz einfach. Mein Name ist für Deutsche nicht wirklich aussprechbar. Also es sind Laute, die im Deutschen nicht existieren, die, ich glaube, vor allem in der vietnamesischen Sprache existieren. Und deswegen habe ich eine Aussprache entwickelt über meine Kindheit hinweg, die für mich okay ging und die auch für Deutsche tatsächlich aussprechbar sind. Und deswegen fände ich das gut, wenn ich diese Aussprache anbiete, dass die auch so angenommen wird.
Bei mir war es so, ich hatte auch eine extra Aussprache angeboten immer. Also ich heiße eigentlich Hong Wan und habe dann Hong Wan gesagt. Also eigentlich Wan. Ich bin aber in einer sehr ländlichen Region in Bayern aufgewachsen. Und andere Kinder hatten sich trotzdem entweder sehr schwer damit getan, oder sie wollten es einfach nicht, oder sie fanden den Namen einfach an sich lustig, sodass das jedes Jahr zur selben Situation geführt hat, nämlich, dass am Anfang des Schuljahres der Lehrer die Namen vorliest und bei meinem Namen stehen bleibt und fragt, wie spricht man das denn aus? Ich sage erst, alle lachen und sagen, na, aber wie spricht man das denn richtig aus? Und das ging dann immer in so einem Chor aus Gelächter und sag nochmal und Nachäffen über. Mhm. Und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr darauf und habe meinen Namen verlängert, also von Wan auf Vanessa. Das ist, eigentlich müsste es komplizierter sein, aber es hat mein Leben sehr viel einfacher gemacht.
Ich darf versichern, Grampus war auch ein Evergreen, gerade zu Grundschulzeiten. Aber es streift ja eine spannende Frage, nämlich wann ist eigentlich der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, ich passe mich da jetzt lieber an, anstatt ständig über das zu diskutieren, was meine Identität betrifft?
Das hat, glaube ich, mit Energie zu tun. Also es gibt so Kämpfe, die führe ich gerne. Da geht es immer wieder darum, zum Beispiel Diskriminierung auch irgendwie zu erklären und Verletzlichkeiten zu erklären. Aber Name war ein Kampf, den ich persönlich nicht mehr führen wollte, wo ich einfach gesagt habe, ich finde es persönlich schon wichtig, dass irgendwie Menschen meine Namen so aussprechen, wie ich es gerne möchte. Was hat auch einfach mit Respekt zu tun. Aber das war jetzt nicht das Schlachtfeld, auf dem ich mich verkämpfen wollte. Man kann es aber anders sehen. Also ich kenne Leute, die sprechen ihren Namen konsequent so aus, wie man ihn in deren Muttersprache auch aussprechen würde. Und die ziehen es durch und sie finden es auch sehr wichtig, dass man dabei bleibt.
Ich finde es auch wichtig zu sagen, dass es bei der Frage kein richtig und kein falsch gibt. Es kommt sehr auf die Person drauf an und wie viel Energie sie in den jeweiligen Situationen mitbringt. Ich glaube, für uns beide kann ich sprechen, dass wir in beruflichen Situationen sehr, sehr gerne uns mit dem Thema konfrontieren und auch Erklärungsarbeit leisten und Aufklärungsarbeit leisten. Im privaten Leben schaffen wir uns aber auch sichere Räume und sagen, okay, ich will jetzt einfach mal nicht darüber diskutieren und mich mit Menschen umgeben, mit denen ich mich sicher fühle.
Wenn man sich jetzt sehr viel anpasst, man kann sich ja unsichtbar machen quasi, das ist ja ein Thema. Wir hatten kürzlich eine Kontroverse hier genau in diesem Themenfeld, da ging es um Theaterstück Atlas, Gewinner des diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreises. Das bezieht sich auf Geschichten und Interviews mit vietnamesischen und vietnamesisch-deutschen Menschen, die aber im Stück dann nicht vertreten sind, und da gab es Vorwürfe bis hin zu Reproduktion von Rassismus und auch einen offenen Brief. Wie sinnbildlich war diese Kontroverse für Sie?
Ich finde, an dem Fall hat man einfach sehr gut gesehen, was in dieser Kulturlandschaft generell passiert. Und ich glaube, das war auch, soweit ich diesen Brief verstanden habe, wichtig immer wieder zu betonen, es geht nicht nur um diesen Einzelfall, es standen auch keine Namen drin, es wurden keine einzelnen Leute irgendwie angegriffen, sondern zu sagen, in dieser Gesellschaft gibt es irgendwie so ein großes Interesse einerseits für uns, was schön ist, und auch ein Interesse darüber, diese Gesellschaft vielfältiger zu zeigen und vielfältige Geschichten zu erzählen, aber andererseits Menschen wie uns ständig außen vor zu lassen, obwohl wir ja doch angeblich so super schlau sind und diese Bildungsüberflieger. Und wir sind ja auch in den Institutionen, wir haben studiert und viele arbeiten im Theaterbetrieb, viele haben Schauspiel auch studiert zum Beispiel. Und trotzdem schaffen es ihre Stücke aber nicht auf die großen Bühnen, sie bekommen nicht die großen Finanzierungen. Und das ist eine Sache, die in der Community sehr bekannt ist. Man spricht meistens hinter verschlossenen Türen darüber, weil man sich ja auch jetzt nicht durch laute Kritik alle Chancen verbauen möchte. Es ist ja meistens schon so, dass wenn man sowas anspricht, dass man auf erstmal sehr viel Ablehnung stößt. Und genau so war das ja auch bei dieser Theaterkontroverse. Also ich fand den offenen Brief selber schon ein Symptom dafür, dass schon sehr vieles schon sehr lange am Gären ist und die Reaktion darauf aber auch wiederum sehr symptomatisch. Also dass sehr wenig Verständnis erstmal rüberkam, sehr wenig der Wille von den Institutionen, sich damit auseinanderzusetzen, ob vielleicht die Kritik auch berechtigt ist, sondern aber sehr viel Kritik an der Form. Also warum kommt sie denn so spät und so aggressiv? Und das waren alles ganz, ganz andere Diskussionen, die plötzlich losgetreten sind. Und das erlebe ich in verschiedensten Situationen auch immer wieder.
Es war auch eine deutliche Abwehr des Vorwurfs Reproduktion von Rassismus von der Dramaturgin hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie hatten mal eine Folge, in der Sie sich gefragt haben, sind wir rassistisch? Was war da los?
Wir hatten in unserem Intro, in unserem musikalischen Intro zur Folge, das wir jedes Mal haben, ein Lied drin eines amerikanisch-vietnamesischen Rappers, wo das N-Wort vorkam, das da reproduziert wurde über mehrere Folgen hinweg und wir haben es einfach nicht gemerkt. Und das geht natürlich gar nicht und deswegen haben wir uns in dem Bezug mit Rassismus innerhalb unserer Community beschäftigt, der ja auch existiert. Also es gibt Vorbehalte innerhalb der asiatischen Community gegenüber anderen ethnischen Minderheiten und das muss man ansprechen und thematisieren, klar.
In der aktuellen Folge, in Ihrer aktuellen Podcast-Folge, da gibt es so eine Stelle, da sprechen Sie ja recht belustigt und heiter über das K-Wort für Deutsche, Kartoffel, und dass sich immer wieder Leute bei Ihnen darüber beschweren, wenn Sie das sagen. Ist Kartoffel im Kern nicht dasselbe wie Ching Chang Chong?
Ich glaube, man muss immer bei allen Wörtern den historischen Kontext mit einbeziehen und auch das größere Machtgefüge angucken zum Beispiel. Also wenn wir uns das N-Wort oder Ching Chang Chong anschauen, dann haben sie einfach eine lange rassistische Ideengeschichte hinter sich. Diese Wörter wurden von Anfang an und schon immer und ausschließlich dafür benutzt, Menschen niederzumachen, zu demütigen, auszugrenzen und damit eindeutig als ganz anders und irgendwie minderwertig zu markieren, als exotisch auch. Bei dem Begriff Kartoffel wissen wir, das ist einfach eine Kulturpflanze und man kann Kartoffel auf verschiedene Weisen benutzen. Ich kenne viele weiße Menschen, die sich selbst als Kartoffeln bezeichnen und das Wort selber kommt auch aus einer Abwehrsituation heraus und wird aber auch oft humorvoll benutzt. Und wer das komplett ausblendet und auch ausblendet, welche Mehrheiten, Minderheitenverhältnisse eigentlich herrschen, der hat, glaube ich, die Kritik an diesen Begriffen nicht richtig verstanden. Womit ich nicht sagen will, dass ich jetzt unbedingt ständig Kartoffel sagen möchte, aber ich finde, das kann man auf gar keinen Fall gleichsetzen.
Sie haben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Humor. Also ich mag das auch ganz gerne im Ausland, mich vorzustellen als just another German potato und mag das extrem gerne. Aber macht es denn aus Ihrer Sicht eigentlich einen Unterschied, wenn man sich als, ich sag mal, Betroffener selbstironisch solcher Wörter bedient, im Gegensatz dazu, wenn es nicht Betroffene tun?
Ja, auf jeden Fall. Es geht ja darum, Begriffe wieder für sich selbst zu reklamieren. Das ist genauso wie, wenn Schwarze das N-Wort für sich reklamieren und das sagen, heißt das nicht, dass andere Minderheiten oder weiße Personen das sagen können. Genauso wie auch andere Minderheiten in Deutschland, die das Wort Kanaken für sich wieder reklamiert haben und auch in einer empowernden Art benutzen. Also es ist schon ein Unterschied, in welchem Kontext das benutzt wird und inwiefern, wann Minderheiten entscheiden, diese Wörter wieder für sich zu reklamieren und auch im Frauen zu benutzen.
Ich finde, Menschen haben ja eigentlich das Recht darauf oder sollten das Recht darauf haben, so benannt zu werden, wie sie es gerne selber möchten. Und das ist eigentlich auch nicht so schräg. Also man steckt jetzt plötzlich in diese Political Correctness Schublade. Aber nehmen wir mal Kosenamen zum Beispiel. Manche Paare haben jeweils für den anderen Partner einen Kosenamen.
Bärchen,
Mausi, Katze, ja, alles Mögliche.
Streuner.
Mausi, Pupsi. Okay, aber auf jeden Fall ist es völlig selbstverständlich, in diesem Kontext solche Kosenamen zu benutzen. Aber es heißt überhaupt nicht, dass jeder andere Mensch diesen Kosenamen auch benutzen darf. Und so ist es auch mit Selbstbezeichnungen, finde ich, dass jeder Mensch selber darüber bitte entscheiden können sollte, auf eine gewisse Weise benannt zu werden oder auch nicht benannt zu werden.
Jetzt nach einem Jahr Podcast, in dem Sie ja genau solche Themen auch verhandeln, was war eine Reaktion, die Sie so richtig überrascht hat?
Also ich war besonders überrascht über die ganzen emotionalen Reaktionen, die wir auf unserem Podcast bekommen haben. Ganz oft haben wir seitenlange E-Mails bekommen, in denen uns Menschen sehr ausführlich ihre eigene Lebensgeschichte erzählt haben oder ihre eigenen Gedanken zu gewissen Themen. Und da haben wir gemerkt, okay, wir haben irgendwas ausgelöst in den Menschen mit diesem Podcast. Und zwar haben wir dieses Vakuum, das wir selber gefühlt haben, als wir aufgewachsen sind, angefangen zu füllen und die anderen haben dann ihre Teile so mit reingeworfen. Wir fangen gerade an, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Und das ist ein total schönes Gefühl. Also wir legen vor und andere liefern dann immer wieder nach quasi. Und insgesamt kommen wir auch so ins Gespräch. Wir machen Community-Events zum Beispiel, wo sich Leute über ihre Vergangenheit zum Beispiel austauschen können, über ihre Gegenwart. Das ist eine Richtung, die ich so gar nicht erwartet hätte am Anfang, die ich aber sehr, sehr schön und erfüllend finde.
Vanessa Wu und Mintu Tran sind nominiert für den Grimme Online Award und zwar mit ihrem Podcast Rise and Shine. Der erscheint monatlich und uns sind beide im Deutschlandfunk Kultur erschienen. Danke dafür.
Gerne.
Gerne, danke.